mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Lasst uns in einem Moment der Stille Gott darum bitten, dass er zu uns redet und unser Herz erreicht. Herr, wir sind hier vor deinem Angesicht versammelt. Du bist unter uns. Hilf uns, dass wir auch bei dir sind und hören, was du uns sagst. Und segne an uns dein Wort. Eigentlich hatte der Vater versprochen, am ersten Ferientag mit dem Kind einen Ausflug in den Zoo zu machen. Aber nun stand doch noch ein dringender Kundenbesuch an in der anderen Ecke von Deutschland. Für das Kind gab es keine Frage, ich fahre mit. Die Mutter sagt, das ist doch langweilig, du bist stundenlang auf der Autobahn unterwegs, macht nichts. Der Papa hat mir den Tag versprochen, ich fahre mit. Am Abend, beim Abendbrot, als die Familie wieder versammelt war, fragte die Mutter, na, war doch langweilig. Nein, überhaupt nicht. Die Mutter wollte den Punkt schon machen und sagte, aber die ganze lange Autobahnfahrt, nee, war ganz interessant. Aber wenigstens, Tiere habt ihr keine gesehen. Doch, viele. Was? Ja, ich habe mitgezählt, sagte das Kind. Wir haben auf der Autobahn 3 Esel, 7 Kamele, 15 Rindviecher, 1 Siebenschläfer, 1 Elefantenrennen, 2 Ochsen, eine freche Sau, 2 Affen und eine blöde Kuh gesehen. Liebe Gemeinde, vielleicht beherrschen Sie sich besser, wenn Sie Kinder mit dem Auto haben. Vielleicht haben Sie auch nicht die Angewohnheit, Menschen mit Tiernamen oder Tiertiteln zu belegen. Aber vielleicht passiert Ihnen etwas anderes, ganz unwillkürlich, ganz unabsichtlich, dass Sie die Menschen einteilen, so wie Sie die Tiere einteilen, in nützliche und schädliche, in welche, von denen man Abstand hält und andere, die man auch mal hinter den Ohren kraulen kann. Dass es Menschen gibt, die man als eine Melkkuh einschätzt und andere als nutzlose Ochsen. Jemand, den man für ein Arbeitspferd hält und jemand, der sich eher als störrischer Esel zeigt. Jemand, der eher eine Schmusekatze ist oder ein bissiger Hund, von dem man lieber Abstand hält. Oder dann ganz beliebt die eierlegende Wollmilchsau und im Gegenteil dazu der Vielfraß, der nichts anderes im Kopf hat, als den nächsten Teller voll zu holen. Oder Menschen, die vielleicht eher Goldfische sind oder sich als Hecht im Karpfenteich erweisen. Und so weiter und so weiter. Für Petrus als gesetzestreuen Juden wurden die Tiere und die Menschen grundsätzlich in 2 große Gruppen eingeteilt. Nämlich die Reinen, die man essen und mit denen man Umgang haben darf. Und die Unreinen, von denen man Distanz hält, die man weder auf dem Teller noch im Haus haben möchte. Aber Gott macht dem Petrus einen Strich durch seine Rechnung. Er zeigt ihm, dass diese Unterteilung in Reine und Unreine vor Gott keinen Bestand hat. Und zwar ist es die Vorgeschichte von dem, was wir als Evangelium, als Epistel gehört haben, Apostelgeschichte Kapitel 10. Petrus stieg auf das Dach, um zu beten, um die 6. Stunde. Und als er hungrig wurde, wollte er essen. Während sie ihm aber etwas zubereiteten, kam eine Verzückung über ihn. Und er sah den Himmel aufgetan und ein Gefäß herabkommen, wie ein großes leinenes Tuch, an 4 Zipfeln niedergelassen auf die Erde. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und es geschah eine Stimme zu ihm, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach, oh nein, Herr, denn ich habe noch nie etwas Gemeines und Unreines gegessen. Und die Stimme sprach zum zweiten Mal zu ihm, was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht unrein. Und das geschah 3 Mal und alsbald wurde das Gefäß wieder hinaufgenommen gen Himmel. 3 Mal sieht der Petrus dasselbe, dieses Tuch, was vom Himmel kommt, aus dem Himmel, voller eigentlich für einen Juden nicht berührbarer und nicht genießbarer Tiere. Und dass es 3-mal passiert, zeigt, es ist dringend. Was Gott da hier zeigt, ist dringend. Du sollst es beachten und du brauchst es sehr bald, diese Erkenntnis. Und tatsächlich, kaum ist die 3. Vision vergangen, als Petrus noch ratlos war, was die Erscheinung bedeutete, die er gesehen hatte, siehe, da fragten die Männer von Cornelius gesandt nach dem Haus Simons und standen schon an der Tür, riefen und fragten, ob Simon mit dem Beinamen Petrus hier zu Gast wäre. Während aber Petrus nachsann über die Erscheinung, sprach der Geist zu ihm, siehe, 3 Männer suchen dich, so steh auf, steig hinab und geh mit ihnen und zweifle nicht, denn ich habe sie gesandt. Da stieg Petrus hinab zu den Männern und sprach: Siehe, ich bin's, den ihr sucht. Aus welchem Grund seid ihr hier? Sie aber sprachen: Der Hauptmann Cornelius, ein frommer und gottesfürchtiger Mann mit gutem Ruf bei dem ganzen Volk der Juden, hat einen Befehl empfangen von dem heiligen Engel, dass er dich sollte holen lassen in sein Haus und hören, was du zu sagen hast. Da rief er sie herein und beherbergte sie. Petrus schaltet schnell. Der Hauptmann, also ein römischer Centurio, der ist ganz sicher kein Jude, sondern ein Heide. Wenn auch gesagt wird über ihn, dass er gottesfürchtig ist, dass er also an den Gott Israels glaubt und sich im Rahmen dessen, was für Heiden möglich ist, auch an die Gesetze hält. Trotzdem bleibt er ein Heide und Petrus beherbergt ihn. Das ist erstmal bemerkenswert, weil er ja auch nur zu Gast war. Also stellen Sie sich vor, Sie haben Besuch und er lädt ihm noch andere Leute als Gäste ein. Aber das scheint niemand gestört zu haben. Aber das andere, dass er plötzlich sagt, ja, kommt rein, seid hier zu Gast, obwohl es eben Heiden waren, mit denen er hätte als Jude gar keinen Umgang pflegen dürfen, geschweige denn unter demselben Dach übernachten. Am nächsten Tag machte er sich auf und zog mit ihnen und einigen Brüdern aus Joppe, gingen mit ihm. Und am folgenden Tag kam er nach Caesarea. Cornelius aber wartete auf sie und hatte seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen. Und als Petrus hereinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel zu Füßen und betete ihn an. Petrus aber richtete ihn auf und sprach: Steh auf, ich bin auch ein Mensch. Und während er mit ihm redete, ging er hinein und fand viele, die zusammengekommen waren. Und er sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt wurde. So frage ich euch nun, warum ihr mich habt holen lassen. Cornelius aber sprach: Vor vier Tagen um diese Zeit betete ich um die neunte Stunde in meinem Hause, und siehe, da stand ein Mann vor mir in leuchtendem Gewand und sprach: Cornelius, dein Gebet ist erhört und deiner Almosen ist gedacht worden vor Gott. So sende nun nach Joppe und lass herrufen Simon mit dem Beinamen Petrus, der zu Gast ist im Haus des Gerbers Simon am Meer. Da sandte ich sofort zu dir und du hast recht getan, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn befohlen ist. Gibt es denn sowas? Gibt es denn sowas heute noch, dass ein Mensch eine Erscheinung hat von Gott und daraufhin Kontakt mit den Christen aufnimmt? Tatsächlich gibt es sowas heute noch genauso. Wir lesen es in den Berichten von oben durch, dass in der islamischen Welt solche Dinge passieren, dass ein Mensch von Gott den Auftrag bekommt, in ein Land zu reisen, um die Christen zu unterstützen, die ehemaligen Muslime, aber er kennt dort gar niemanden, er weiß gar nicht, wo er jemanden finden soll. Und er kann auch nicht rumfragen, kennt ihr Christen, weil damit würde er die Menschen ans Messer liefern. Und er kommt dort an auf dem Flughafen, steht ratlos vor dem Flughafengebäude und es kommen zwei Männer auf ihn zu und sagen: Wir suchen dich. Wir haben dich gesehen, dein Gesicht im Traum, wir sollen Kontakt mit dir aufnehmen. Und da sind es Menschen, die Christen geworden sind, aber außer die beiden gegenseitig niemand anders kennen, der Christ ist und auch niemand haben, der ihnen den Glauben erklären kann, der sie lehren kann. Und sie haben gesehen, da wird jemand kommen, so und so sieht er aus und sprecht den an. Hier in Deutschland habe ich solche Geschichten ausdrücklich noch nicht gehört, aber was wir erleben ist, dass Menschen auf irgendeine Weise Gott begegnen und sagen: Ich muss den kennenlernen und in die Kirche kommen, in den Gottesdienst kommen, Christen ansprechen, eine E-Mail ans Pfarramt schreiben, in der Junggemeinde auftauchen. Menschen, die sagen: Ich bin schon seit 3 Jahren gläubig, aber ich habe nicht gewusst, wen ich ansprechen soll. Und jetzt ist mir eingefallen, mich an die Junggemeinde zu wenden oder an die Kirche. Menschen begegnen Gott und werden von ihm in Kontakt gebracht, hergeschickt. Das passiert auch bei uns. Und ich habe den Eindruck, in den letzten Jahren oder Monaten häufiger als bisher. Die Frage, die uns als Christen, als Gemeinde gestellt ist: Sind wir offen? Sind wir prinzipiell offen, Leute mit offenen Armen willkommen zu heißen, die Gott uns herschickt? Und sind wir aktuell bereit, uns diesen Menschen zu widmen? Oder sagen wir, reden bloß zu Hause beim Mittagessen, da war jemand wieder Neues da. Kennst du den? Nee, ich auch nicht. Wer weiß, wird schon einen Grund haben. Aber niemand hat ihn angesprochen. Petrus musste sofort reagieren. Er musste sofort, Gott hat ihm das gezeigt und im nächsten Moment hat er dieses, musste er das schon anwenden, musste reagieren, musste die Menschen ansprechen und so handeln, wie Gott es ihm gezeigt hatte. Als ich Kind war, da hatten wir ein Bilderbuch, das hat meine Mutter sehr geliebt. Ob ich es geliebt habe als Kind, weiß ich nicht. Und da stand drin unter anderem der Spruch, weil ich bin ein Gotteskind, folge ich gern, genau, geschwind. Das hat meiner Mutter so gut gefallen, weil es darin um den Gehorsam gegenüber den Eltern ging. Gern, genau, geschwind, aber es geht auf jeden Fall um den Gehorsam gegenüber Gott. Gott möchte, dass wir gern, genau und geschwind gehorchen und nicht sagen, naja, muss ich mal drüber nachdenken, vielleicht irgendwann mache ich das mal. Sondern wenn mir Gott was zeigt, sollte ich gern, genau und geschwind gehorchen und reagieren. Und Petrus konnte das tun, weil er im Gebet war. Das Gebet dient der Vorbereitung für uns selbst, dass wir offen sind für das, was Gott mit uns vorhat. Wenn wir den ganzen Tag rumrennen und in Aktion sind und Radio hören und im Internet surfen, wann will Gott uns sagen, was er heute mit uns vorhat und nächste Woche? Also wir brauchen das Gebet, damit uns Gott vorbereitet und den Weg zeigt, damit wir offen sind für sein Reden. Und wir brauchen das Gebet, um andere vorzubereiten. Ich habe bei dem berühmten Evangelisten Wortschmini, den ich jetzt fast alle 14 Tage zitiere, gelesen, wenn du Menschen zu Jesus führen willst, musst du zuerst mal für sie beten. Und zwar intensiv und langanhaltend, bis der Punkt kommt, wo dir Gott zeigt, und jetzt sprich ihn an und rede mit ihm. Man kann mit vielen Leuten über vieles reden, aber wir wissen ja selbst, es bringt nicht immer was. Und dazu brauchen wir das Gebet. Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Damit endet der offizielle Predigttext, das, was der Markus vorgelesen hat. Und man könnte, wenn man hier aufhört, den falschen Eindruck erwecken oder den falschen Eindruck bekommen, damit ist die Sache klar. Wer Gott fürchtet und recht tut, da ist Gott angenehm und damit ist alles gut. Aber diese Aussage ist eben nicht das Ende und das Ziel der Geschichte, sondern es ist der Anfang und der Ausgangspunkt. Dieser Cornelius fürchtet Gott und versucht das Richtige zu tun und damit ist er Gott angenehm, aber damit ist die Sache nicht abgehakt und deswegen ist er der Kandidat, dem Gott zeigt, wie er zur Errettung kommt. Er ist gläubig, fromm und freigebig, so wie auch viele Gemeindeglieder und Christen. Es ist ein Mann, der betet, da hat er vielleicht nicht so viele Gleiche in einer Durchschnittsgemeinde. Er ist Gott angenehm. Also Gott sieht das und Gott findet das gut und er schätzt das wert. Und deswegen schickt Gott ihm jemand, der ihm zeigt, was ihm noch fehlt. Nämlich, dass er Jesus braucht, dass er die Vergebung seiner Sünden braucht, obwohl er ein freigebiger und guter Mann ist, der sich versucht, die Gesetze zu halten, braucht er trotzdem die Vergebung und die Gnade Gottes für seine Sünden. Und er braucht die Taufe und er braucht die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und deswegen wird Petrus zu ihm geschickt. Petrus spricht, er hat das Wort dem Volk Israel gesandt und Frieden verkündigt durch Jesus Christus, welcher ist Herr über alles. Ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist, angefangen von Galiläa, nach der Taufe, die Johannes predigte, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat, mit heiligem Geist und Kraft, der ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen für alles, was er getan hat, im jüdischen Land und in Jerusalem. Den haben sie an das Holz gehängt und getötet. Den hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn erscheinen lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er auferstanden war von den Toten. Und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist zum Richter der Lebenden und der Toten. Von diesem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Da Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hochpriesen. Da antwortete Petrus: Kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, ebenso wie wir? Und er befahl sie zu taufen in dem Namen Jesu Christi. Da baten sie ihn, dass er noch einige Tage bei ihnen bliebe. Drei Punkte möchte ich noch mal kurz aufgreifen aus der Geschichte. Die erste Frage ist: Bist du errettet? Bist du errettet? Die Menschen, zu denen Petrus hier redet, das waren dieser Cornelius, ein gläubiger, an Gott gläubiger Mann, der sich Mühe gegeben hat, der überzeugt war, der versucht hat, die Gebote einzuhalten, der den Armen geholfen hat und der offensichtlich, erfahren wir aus der Predigt des Petrus, von Jesus wusste, die Geschichte von Jesus kannte. Aber die Frage, die ihm gestellt wird, ist: Bist du errettet? Nicht: Bist du ein guter Mensch, das ist schön und gut, tust du Gutes, gibst du dir Mühe, glaubst du an Gott, sondern: Bist du errettet? Das heißt, hast du verstanden, dass Jesus für deine Sünden am Kreuz gestorben ist? Hast du deine Sünden zugegeben und bekannt, das Bekenntnis der Sünden vor Gott ausgesprochen? Hast du die Vergebung erhalten? Bist du dir gewiss, dass Gott dir vergeben hat? Bist du vom Heiligen Geist erfüllt, dass du spürst, dass Gott dir nahe ist und dich führt und leitet und dich weiterführt im Glauben? Und folgst du Jesus nach? Das heißt, dass du mit ihm lebst, dass du für ihn lebst und dass du seinem Auftrag folgst. Und wenn das nicht der Fall ist, dann brauchst du, auch wenn du Christ bist, Kirchenmitglied und vielleicht vorbildlich lebst für viele andere, brauchst du es noch, errettet zu werden und auf diese Weise das ewige Leben zu haben, indem du Jesus für dich annimmst und die Vergebung der Sünden erlebst, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Also, wenn das der Fall ist, dass du sagst: Ja, ich bin errettet, ich habe Jesus angenommen in meinem Leben, dann ist die zweite Frage: Bist du offen? Bist du offen für das, was Gott mit dir vorhat? Gott liebt alle Menschen, die um dich herum sind, die dir begegnen, mit denen du zu tun hast. Die alle hat Gott lieb, genauso lieb wie dich. Egal, ob das Linke oder Rechte sind, ob das Extreme oder Moderate sind, ob Obdachlose oder Milliardäre, ob Atheisten oder Islamisten, ob Agnostiker oder Satanisten, ob Namenschristen oder Bibelforscher, sie alle liebt Gott. Nicht jeder ist offen für die Botschaft von Gott. Nicht jeder ist bereit, das Evangelium anzunehmen. Und du bist auch nicht zu jedem gesandt, weil Gott nicht jeden als Nächstes auf der Liste hat. Aber die Frage ist: Bist du offen und bist du bereit für die Menschen, die dir Gott aufs Herz legt, die er dir zeigt, bei denen er dir eine Gelegenheit gibt, mit ihnen zu reden, bei denen er dir wichtig macht, für sie zu beten? Und das ist die dritte Frage: Bist du im Gebet? Andere Menschen kann man normalerweise, so habe ich es auch bei Watchman nie gelernt, nicht zu Gott führen, ohne dass man für sie betet. Es gibt Situationen, wo das anders ist, wo Menschen schon vorbereitet kommen, wo man in zufälligen Situationen dazu kommt, ihnen von Jesus zu erzählen. Aber Menschen in deinem Umfeld wirst du vermutlich nicht zu Jesus führen können, ohne für sie zu beten. Aber hier geht es in der Geschichte, die wir gerade bedenken, geht es um einen ganz anderen Aspekt. Nicht nur darum, dass wir für andere beten. Petrus konnte für den Cornelius gar nicht beten, er kannte ihn gar nicht, er wusste gar nichts von ihm. Aber im Gebet hat Gott ihn bereit gemacht für das, was er vorhat. Gott hat ihm gezeigt, wen er im Blick hat, wer auf das Evangelium wartet, wann, wo und wie Gott ihn gebrauchen will, damit er Menschen zu Jesus führt. Bist du im Gebet, damit Gott es dir zeigen kann? Wir müssen als Sächsische Landeskirche und auch als Kirchgemeinde Niederlichtenau eine missionarische Gemeinde werden. Anders werden wir nicht überleben. Wir sind eine Gemeinde, wo viele bestätigen, dass wir Mission brauchen. Aber wir leben, denke ich, größtenteils nicht wirklich missionarisch. Um eine missionarische Gemeinde zu werden, müssen wir zuerst eine betende Gemeinde werden. Und eine betende Gemeinde werden wir vielleicht auch, indem wir Gebetskreise, Gebetsversammlungen, Gebetstreffen machen, aber in erster Linie dadurch, dass in der Gemeinde Gemeindeglieder zu betenden Christen werden, zu Menschen, denen es auf dem Herzen liegt, für andere zu beten, aber auch im Gebet zu hören und sich von Gott zeigen zu lassen. Was ist dran? Wer ist dran? Wie ist der nächste Schritt? Was ist meine Aufgabe? Was hast du mit mir vor? Wie kann ich für dich beten? wirksam werden. Wir brauchen nicht noch mehr Zeit, um Gott zu sagen, was er alles machen muss und um was er sich alles kümmern soll. Das ist auch wichtig und das dürfen wir und das kann auch sein. Aber wir brauchen vor allem Zeit, um bereit zu werden, uns zeigen zu lassen, was Gott vorhat, was er mit uns vorhat und was er durch uns tun will. Was und wer und wann und wie und wo. Selig sind, die Gottes Wort hören und sich von ihm gebrauchen lassen.